NDR 90,3 Podcast. Abendjournal Spezial.
NDR 90,3.
Abendjournal Spezial.
Die einen wollen über den Tod reden, die anderen über Donald Duck. Die nächsten treffen sich, weil sie Fans von Astrologie, Tarot und Orakeln sind oder weil sie in einer Beziehung mit mehreren Partnern leben. Wir besuchen heute einige von Hamburgs ungewöhnlichsten Stammtischen. Was Donaldismus ist und wieso erwachsene Leute ein Gummibärchen-Orakel befragen, welche Probleme Menschen haben, die in einer Vierer- oder Fünferbeziehung leben und was Hessen an uns Hamburgern stört, das erfahren Sie jetzt gleich hier bei uns im Abendjournal-Spezial, heute mit Sven Baske. Schönen guten Abend.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Wir besuchen heute Hamburgs ungewöhnlichste Stammtische. Und zu denen zählt ganz sicher der Treff der Donaldisten. In unregelmäßigen Abständen kommen die Fans der berühmten Ente mit dem Matrosenanzug in einem Restaurant in der Innenstadt zusammen. Auf dem Tisch steht ein Vereinswimpel. Gesungen wird auch.
Und wie liegt der Eins auf der Bahn?
Nicht ernsthaft, wie man hört. Aber die Vereinshymne, das muss schon sein, zumal wenn ein Radioreporter da ist. Der Text der Hymne stammt selbstredend aus einer Donald-Duck-Geschichte. Eine klassische von 1952, bei der Donald mit einem selbstkomponierten Schlager in den Bergen eine Lawine auslöst.
Klatsch, 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 klatsch.
Die 15 Stammtischgäste haben sich der Erforschung von Donald Ducks Welt verschrieben.
Entenhausen, Mahnung und Vorbild. Man lernt fürs eigene Leben.
Horst Schwede, 60 Jahre, hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Er ist Comichändler geworden.
Ein Leben ohne Comics ist wie ohne Möpse, wie Loriot mal sagte. Ne? Man kann es machen, aber es ist nichts wert.
Vor 40 Jahren hat er gemeinsam mit anderen die Organisation gegründet, deren Mitglieder sich hier versammeln. Die Donald.
Die deutsche Organisation nicht kommerzielle Anhänger des lauteren Donaldismus.
Die Donaldisten erforschen wissenschaftlich alles, was in Entenhausen geschieht. Die jeweils aktuellen Forschungsergebnisse präsentieren sie jedes Jahr auf einem Kongress. Dieses Jahr hat er in Hamburg stattgefunden und war wieder ein voller Erfolg.
Ich bin vor lauter Begeisterung ja gleich Mitglied geworden, ne?
Eine Donaldistin hat dort beispielsweise einen Vortrag gehalten über die Häkelarbeiten, die Donald in einer Geschichte anfertigt. Und nachgehäkelt hat sie sie gleich auch noch. Sehr zum Vergnügen vor allem der weiblichen Kongressbesucher.
Die Männer sind alle in sich zusammengekrochen. Die wissen ja gar nicht, was Häkeln ist. Oder welche Arbeit das macht und wie kompliziert das zum Teil ist. Ne? Und das hat sie alles detailliert aufgezeichnet.
Die Stammtischgäste kennen jede Menge Donald-Geschichten. Aber nur alte. Die neuen sind hier verpönt.
Die sind bei uns nicht anerkannt. Die sind nicht Gegenstand der Forschung. Also Gegenstand der donaldischen Forschung sind eben die Berichte von Karl Barks in der Übersetzung von Dr. Erika Fuchs. Und die gelten für uns als Quellen.
Karl Barks ist der Schöpfer einer Menge Donald-Duck-Klassiker, die von witzigen Einfällen nur so überquellen.
Wer macht Geschichten, wo einer irgendwo eine Dampforgel verkaufen soll, an einen Einsiedler und so? Also gibt es unzählige Beispiele. Der hat einen Ideenreichtum gehabt. Das ist unfassbar.
Und auch seine deutsche Übersetzerin Dr. Erika Fuchs genießt Verehrung.
Ich weiß im Wesentlichen den Bezug zu traditionellen Bildungsgütern und vor allem gepflegter Sprache zu schätzen. Wenn zum Beispiel Donald ein Grundstück verkaufen will und wird gefragt, ob denn hier der Wind wehe, sagt Donald, nur leises Gesäusel wispert bisweilen im Gezweig. Ja, etwas Vornehmeres ist in deutscher Sprache kaum je ausgedrückt worden.
Fast alle Stammtischgäste sind schon im gesetzten Alter. Silbergraues Haar bestimmt die Szene. Klar, findet einer der Donaldisten. Schließlich sind ja auch die Geschichten alt.
Das erste Mickey-Maus-Heft ist ja im August 1951 erschienen. So, und von daher ist es nicht gerade verwunderlich, dass die Leser auch irgendwie so etwa vorher oder nachher irgendwie geboren sind.
Ich bin als Kind damit groß geworden. Mein Vater hat mir jede Woche das Mickey-Maus-Heft vorgelesen.
Allerdings muss ich sagen, erst im hohen Alter, jetzt bin ich überhaupt auf die Qualität der Geschichten gekommen. Früher als Jugendliche und Kind habe ich sie einfach gelesen. Ne?
Nur einigen der Stammtischgäste sieht man auch an, dass sie Donald-Fans sind. Eine von ihnen beispielsweise trägt eine mit wütenden Donalds bedruckte Hose. Vor ihr liegt ein Zauberwürfel in Form von Donalds Kopf.
Ich bin hier die Shopping Queen. Fürs Besorgen bin ich zuständig. für donaldische Sachen besorgen. Ich bin immer auf der Yacht.
Die Stimmung ist gelöst, familiär. Man merkt, dass viele der Teilnehmenden auch privat miteinander befreundet sind.
Wir haben so untereinander Kontakt, das ist nett.
Kein Wunder, dass die Donaldistenbewegung sich von Hamburg aus weit verbreitet hat. Circa 1000 Mitglieder hat der Verein mittlerweile. Stammtische unterhält er in verschiedenen deutschen Städten, aber auch in Österreich und der Schweiz. Nur mit dem Nachwuchs hapert es. Aber wer weiß, in den Bücherhallen gehen die von Karl Barks gezeichneten Donald-Bände weg wie warme Semmeln. Der Donaldisten-Stammtisch findet unregelmäßig etwa alle 2 Monate statt. Das nächste Mal am Freitag, 24. November ab 20 Uhr im Restaurant Kartoffelstube in den Kolonnaden. Bei unserem nächsten Stammtisch sitzt das Übernatürliche mit am Tisch. Da schauen wir nämlich den Astrologie- und Tarot-Fans in die Karten. Das Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Astrologie und Tarot, da denkt man an schummrige Beleuchtung und Kristallkugeln, an gedämpfte Klänge und magische Zeichen. Beim ältesten deutschen Astrologie-Stammtisch geht's dagegen eher irdisch und ziemlich lebhaft zu. Schon seit 2004 treffen sich die Sterndeuter und Kartenlegerinnen in einem alternativen Café-Restaurant am Rande des Schanzenparks. Sie essen miteinander und sprechen über allerlei Esoterisches. Bis zu 40 Interessierte kommen einmal im Monat zusammen. Viele von ihnen sind schon seit über einem Jahrzehnt dabei. So wie die Rentnerin Gabi, die ihren Nachnamen nicht im Radio hören will. Sie hat einer Freundin ihr Horoskop erstellt. Daheim auf dem Computer. Vor ihr auf dem Tisch liegt es, auf ein paar Blatt Papier ausgedruckt. Zuoberst eine komplizierte Grafik mit Tierkreiszeichen, Planetensymbolen und vielen, vielen farbigen Strichen.
Die roten Linien sind die Oppositionen, die grünen sind die Quadrate und die blauen sind die Trigonen.
Viele der Striche bilden Dreiecke oder überkreuzen einander. Gabi ist überzeugt, dass sich daraus ablesen lässt, welchen Einflüssen ihre Freundin gerade ausgesetzt ist.
Die blauen heißen was Gutes, die roten und die grünen nicht so gut. Es kommt auf die Planeten an, ob die einander vertragen oder ob die miteinander befreundet sind oder ob es denen schlecht geht.
Die lustige ältere Dame kommt aber nicht nur her, um über die Sterne zu reden. Themen gibt es an diesem Stammtisch mehr als genug.
Ob er Reiki macht oder Astrologie oder Lenormand-Karten legt oder Zigeuner-Karten legt oder Tarot-Karten oder Crowley-Tarot. Das ist völlig egal, was sie machen. Sie sind alle willkommen und wir tauschen uns aus.
In den anderthalb Jahrzehnten, in denen der Stammtisch existiert, hat er Höhen und Tiefen erlebt, erzählt Kirsten Buchholzer. Sie hat den Treff damals mitgegründet und leitet ihn bis heute. Früher hat sie in einem Verlag gearbeitet, mittlerweile lebt sie von der Astrologie.
Ob das Hokuspokus ist oder nicht, das kann ich nicht beantworten. Ich weiß nur, dass wenn jemand zu mir kommt und ein Problem hat und ich mit ihm mit Hilfe der Karten oder der Astrologie über dieses Problem rede, dass er oder sie Ideen entwickelt, die ihm oder ihr weiterhelfen, diese Fragen zu lösen.
Wahrsagerei betreibt sie aber nicht, betont sie. Sie sei keine Hellseherin.
Ich sag Ihnen nicht, morgen treffen Sie die nächste tolle Frau im Supermarkt oder sonst was, sondern ich schaue, was kann ich tun, um diese Person zu treffen.
Einige der Stammtischbesucher legen einander die Karten. So wie die 75-jährige Ursula Patzke, die früher Sozialtherapeutin war und heute mit Tarot Geld verdient.
Das ist der Schwert, da magst du mal drauf gucken, ob dir da irgendwas dran auffällt oder was, ob dir was dazu einfällt.
Ihr Gegenüber hat aus einem Stapel Tarotkarten eine herausgezogen. Nun gilt es, sie zu deuten.
Mit dem Schwert, das ist zweischneidig. Das Schwert dient dazu, zu trennen, zu unterscheiden.
Auch Ursula Patzke betont, dass sie nicht hell sehen kann.
Ich bin nicht jemand, der so gern die Fragen legt, was wird geschehen, was kommt auf mich zu, was passiert in der Zukunft. Ich lege lieber über das, was jetzt ist. Wir haben reichlich zu tun mit dem, was jetzt ist. Und aus dem, was jetzt ist, entwickelt sich ja auch unsere Zukunft.
Ihre Aufmerksamkeit richtet sie nicht nur auf die Karten. Sie beobachtet auch ihr Gegenüber sehr genau.
Wenn man so legt, ist das schon vorteilhaft, wenn man ein bisschen Ahnung von Menschen und auch ein bisschen Ahnung von psychologischen Zusammenhängen hat. Ne?
Ein Tisch in der Ecke liegt voller altertümlich aussehender Karten. Bäume, Tiere, Häuser sind darauf zu sehen. Die Kartenlegerin Gloria Heilmann von Bergen ist gerade in einem sehr privaten Gespräch mit einem Stammtischgast. Oft ähnelt das Kartenlegen einer Therapiesitzung, findet auch sie.
Also wenn der sich jetzt hinsetzt oder so, dann versuche ich mal dieselbe Körperhaltung wie mein Gegenüber anzunehmen. Oder ich versuche auch im Atemrhythmus zu atmen. Und dadurch bekomme ich auch ganz gut mit, wie es demjenigen geht.
Früher hat sie in der Psychiatrie gearbeitet. Vielleicht hat sie auch deshalb ein besonderes Gespür für andere Menschen und ihre Probleme.
Menschen haben selber manchmal zu sich nicht so einen Zugang und sind manchmal zu verwehrt. Und dann mische ich auch die Karten für die, weil wenn die so durcheinander sind, dann kommt da auch nur was durcheinander wieder raus. Und man darf auch nicht jedem die Karten legen. Also wenn man merkt, also dass Leute eine bipolare Störung haben, also manisch-depressiv sind, psychisch krank sind oder so. Das darf man nicht machen.
Einer der wenigen Männer hier ist der Programmierer Klaus Adam. Er bekennt sich ganz unbefangen zum Esoterischen.
Ich glaube an die Reinkarnation und dass es auch irgendwelche Kräfte im Jenseits gibt, die also irgendwie da uns lenken sozusagen. Und die werden ja gerade durch das Ziehen von Tarotkarten ja gewissermaßen angezeigt.
Sogar die internationale Politik lässt sich für Klaus Adam mithilfe der Astrologie deuten. Zum Beispiel Probleme, die mit der Globalisierung zusammenhängen.
Die deutsche oder skandinavische Art, sehr pünktlich zu sein, es spricht dem Erdelement. Während die südländische Art, die ein bisschen locker ist, auch mit der Zeit umgeht, die sogenannte Manjana-Mentalität, entspricht dem Feuerelement.
Gabi, die Rentnerin, die ihrer Freundin das Horoskop gemacht hat, sieht das Ganze viel lockerer. Für sie ist Astrologie eher ein Spiel, das einem Lebenshilfe leistet.
Wenn Spiritualität ansteht, fange ich mal mit Meditation an. Und wenn Geld ansteht, dann mache ich mal mehr Lotto spielen. Und wenn Sex ansteht, dann gehe ich mal mehr aus und so. Und wenn Saturn ansteht, dann gehe ich halt so ziemlich zurück, lese mehr Bücher und konzentriere mich auf mich selbst.
Solche Tipps und Anregung bekommt sie nicht nur aus der Astrologie und dem Kartenlegen. Sie ist auch Orakelfan. Für Freunde orakelt sie mit einer Smartphone-App.
Wenn auf dem Handy das Gummibärchen-Orakel ist, kann man miteinander lachen. Und es ist nicht so schlimm, seine Charakterfehler zuzugeben und sich der inneren Wahrheit zu stellen. Da kann man viel eher miteinander kommunizieren und sagen, ja, hör mal, hör, wieso hast du drei Rote? Du bist ja affengeil. Dann kann man auch zugeben und sagen, ja, ich hab so Notstand.
Manch einer, der mit Astrologie und Tarot sein Geld verdient, mag hier sein Netzwerk erweitern und neue Kunden gewinnen. Für viele andere aber dienen die Orakel- und Sterndeutereien vor allem dazu, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Es macht total Spaß. Und jedes Mal lernen wir was Neues dazu.
Und wenn Sie jetzt auch Lust bekommen haben, sich einmal die Karten legen zu lassen oder in die Sterne zu gucken, der Astrologie- und Tarot-Stammtisch trifft sich jeden ersten Montag im Monat ab 19 Uhr im Café Sternchance. Das ist in der Schröder-Stiftstraße 7. Und wir gehen jetzt gleich zum Stammtisch von Leuten, die mehrere Partner gleichzeitig haben. Polyamor nennt sich das. Altdeutsche Gemütlichkeit mit dunkler Holztäfelung und niedriger Decke. Rustikal geht's zu im Kellerlokal im Karolinenviertel, in dem die Polyamoren ihren Stammtisch haben. Polyamor, das heißt, dass man nicht einen Partner liebt, sondern mehrere. Zwei Männer teilen sich eine Frau oder zwei Frauen einen Mann. Oder beide haben noch einen anderen Partner. Oder eine der unzähligen anderen Varianten, die denkbar sind. Ein rotes Plüschherz auf dem Tisch signalisiert interessierten Besuchern, wo die Polyamoren sitzen. Einer von ihnen ist Scott Konetzny. Der 24-jährige Chemiestudent ist Stammgast hier.
Ich habe schon häufiger gedacht, hey, ich habe mich jetzt irgendwie zu mehr als nur einer Person hingezogen gefühlt. Warum soll ich das nicht ausleben können? Beziehungsweise, warum soll das nicht okay sein, wenn es für alle Beteiligten okay ist?
Viele der Stammtischbesucher wollen sich erstmal informieren, wie das läuft mit der Mehrfachbeziehung. Scott ist da schon weiter.
Ich persönlich bin mit einer wunderbaren Frau zusammen und die hat noch einen anderen Freund. Und wir können auch super Sachen zu dritt unternehmen. Und ich finde es toll, die beiden zu sehen, wie sie glücklich miteinander sind. Und er findet es toll, uns beide glücklich miteinander zu sehen. Da ist so eine Art Mitfreude im Spiel, die die Eifersucht ersetzt.
Er selbst, sagt er, ist von Haus aus nicht eifersüchtig, was immer wieder für Irritationen sorgt.
Teilweise hat man es ja im monogamen Kontext, dass Leute Eifersucht als ein Kennzeichen von Liebe werten. Ich höre zum Beispiel sehr oft, wenn du nicht eifersüchtig bist, liebst du mich auch nicht. Und diesen Gedanken versucht man dann zu überwinden, wenn man ja als eifersüchtiger Mensch in die Poly-Szene reingeht.
Es gibt viel zu besprechen in einer Mehrfachbeziehung. Wer fühlt sich eifersüchtig und warum? Wie könnte man es lösen? Wer darf wann die Nacht mit dem Partner oder der Partnerin verbringen? Was ist mit Kindern? Oder auch nur mit Urlaub? Das Ganze ist wahnsinnig kompliziert, auch weil diese Beziehungsform so ungewohnt ist.
Monogamie wäre vermutlich auch total kompliziert für einen Menschen, der Polyamor aufwächst.
Um zu hören, wie andere Leute mit solchen Problemen umgehen, gibt es den Stammtisch. Aber auch um zu hören, wie gut es klappen kann. Und um zu sehen, wie viele und wie unterschiedliche Menschen es ausprobieren.
Man hat hier eigentlich vom hochrationalen Naturwissenschaftler bis hin zum sehr esoterisch denkenden Alternativler alles dabei.
Außerhalb des Stammtischs geben sich viele Polyamore nicht zu erkennen. Zu groß ist die gesellschaftliche Ablehnung.
Eine Bekannte von mir leitet einen Stammtisch in Berlin und die hatte zum Beispiel das Problem, dass ein Lokalbesitzer so im Nachhinein rausgefunden hat, worum es bei diesem Stammtisch eigentlich geht, und da hat sie dann kurzerhand des Hauses verwiesen.
Auch die 31-jährige Nina will nicht erkannt werden. Deshalb nennt sie uns auch nicht ihren echten Namen und ihren Beruf. Das Versteckspiel belastet sie. Sie ist froh, wenn sie einmal sie selbst sein kann.
Es ist halt schön, im Freundes- und Bekanntenkreis dann halt gleichdenkende Menschen zu haben und auch Menschen treffen zu können, mit denen man weiß, dass man sich da einfach offen drüber unterhalten kann, die einen nicht erst schief angucken und denken so, oh mein Gott, wie kannst du bloß?
Nina ist mit ihrem Freund hier. Sie sitzen nebeneinander und wirken sehr vertraut und innig.
Also ich habe noch jemanden Zweites, mein Freund jetzt noch nicht, also weil sich das einfach noch nicht ergeben hat. Und wir sind auch erst seit anderthalb Jahren zusammen. Also für mich praktisch, eher theoretisch mit mir so, ja.
Ein paar Plätze weiter sitzt Hauke Upus. Der 38-Jährige mit dem langen Bart und dem Pferdeschwanz hat vor 10 Jahren den Stammtisch gegründet. Gemeinsam mit einer Frau. Kurz danach wurden sie ein Paar. Und sind es noch immer.
Ich lebe mit meiner Partnerin zusammen und ihr anderer Partner, der ist halt der Arbeit hinterhergezogen nach Leipzig und da macht sie gerade 4 Wochen Urlaub.
Nach einem Jahrzehnt polyamoren Lebens ist Hauke überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Natürlich gibt es manchmal Probleme, zum Beispiel wie man Weihnachten organisiert. Aber dann muss man eben miteinander sprechen.
Grundpfeiler, mit dem man halt Mehrfachbeziehungen halt gestaltet oder gestalten kann, ist halt Kommunikation. Das heißt, man muss miteinander reden. Und sich austauschen. Wie siehst du Sachen? So sehe ich sie. Und wie können wir jetzt ein Mittel irgendwie finden oder einen Weg finden, um das Ganze zu sortieren?
Zu Anfang des Abends saßen 10 Leute um den Tisch. Nach und nach trudeln mehr ein. Eine von ihnen ist die 44-jährige Naturkost-Fachberaterin Linera. Sie ist transsexuell. Bis vor kurzem war sie ein Mann. Nun ist sie auf Partnerinnensuche.
Also meine Einstellung ist Polyamor und ja, versuche da Kontakte aufzubauen, dass es dann auch mal so zu meiner Lebenswirklichkeit gehören kann. Ja, ne? Dass ich das praktisch umsetzen kann, muss man natürlich die richtigen Leute treffen. Das ist die Schwierigkeit, dass man so auf der Straße nicht so ohne weiteres solche Kontakte findet.
Hier am Stammtisch sind die Leute offen für die verschiedensten Lebensentwürfe. Und von denen gibt es jede Menge.
Ja, da gibt es auch wieder ein großes Spektrum natürlich, wie man Polyamor erleben möchte. Also ob das eine offene Beziehung sein soll, offene 3er-, 4er-, 5er Beziehung oder halt geschlossene Beziehung, kann man ja auch machen. Ja, und dann wäre die Frage, soll das jetzt zum Beispiel lesbisch sein oder eher heterosexuell, wie auch immer. Ne? Und ja, also ich müsste dann halt eine lesbische Polyamor-Beziehung dann finden. Ist auch wieder nicht so leicht.
Bislang hat Linera noch niemanden gefunden. Dabei war sie nicht nur hier, sondern auch bei den beiden anderen Polyamorie-Stammtischen, die es in Hamburg gibt.
Leichter wäre es natürlich, wenn man dann eher so bisexuell oder pansexuell eingestellt ist, als wenn man jetzt nur lesbisch dann orientiert ist.
Vielleicht ergibt sich ja noch was für Linera. Das nächste Treffen ist nicht weit weg. Der Polyamorie-Stammtisch im Karow-Viertel kommt einmal im Monat zusammen, immer am 4. Sonnabend. Das nächste Mal am 28. Oktober im Restaurant Variable in der Karolinenstraße 23. Und für uns liegt der nächste Stammtisch sogar noch näher. Wir gehen jetzt gleich zu einem Erfindertreff und lassen uns erzählen, was die gerade so austüfteln. Erfinder, die stellt man sich vor als verschrobene Genies, die in einer Wohnung voll skurriler Apparaturen leben und dort den ganzen Tag an Dingen rumschrauben, die niemand so wirklich braucht. Und eigentlich denkt man, die gibt's nur in Filmen. Erfinder gibt's aber wirklich und sie haben sogar einen eigenen Stammtisch. Einmal im Monat treffen sie sich dort. Das Ambiente ist rustikal, im kneipenartigen Restaurant mit Blick auf den 4-spurigen Hammer Steindamm. Draußen rauschen die Autos vorbei, drinnen laufen die Diskussionen auf hohem Niveau. Zum Einstieg gibt es ein Referat über verschiedene Erfindungen.
Eine Fußmatte, die die Schuhe sauber macht, ohne dass sich der Benutzer bewegen muss. Der stellt sich einfach drauf.
Und sofort geht sie los, die Diskussion. Die Luft vibriert vor Energie. Das Dutzend Erfinder am Tisch kommt kaum zum Essen. So angeregt ist die Unterhaltung. Zu zweit, zu dritt, zu viert reden sie über Fallstricke des Patentrechts oder über die Schwierigkeiten, einen Hersteller für die eigene Erfindung aufzutun.
Man braucht also jemanden, der das schon hat.
Fast jeder hier hat schon ein paar Erfindungen gemacht. Eine Sicherung, die verhindert, dass Unbefugte an Baustellen den Strom einschalten. Eine Halterung, damit an die Hauswand gelehnte Leitern nicht umfallen können. Einen besonders effizienten Sonnenkollektor. Und sogar einen magnetischen Reißverschluss, der von selbst zugeht. Ausgetüftelt von einem Schüler.
Erfunden habe ich ihn, als ich 13 war, aber konstruiert erst, als ich 14 war.
Erfinder zu sein, ist eine kreative Geisteshaltung. Eine Lebenseinstellung, die auch den Alltag prägt, erzählt der frühere Maschinenbauingenieur und jetzige Rentner Werner Wiesner.
Ich sehe überall, warum ist da der Zettel, hängt da schief oder das Bild hängt schief. Ne? Andere, die sehen das ja gar nicht, dass ein Bild schief hängt. Und so geht das los mit Erfindung. Gedanklich stolpert man über irgendetwas und sagt, warum muss das so sein? Kann das nicht auch andersrum sein?
Die meisten hier arbeiten als Angestellte in technischen Berufen. Und drehen richtig auf, wenn sie hier über ihre Lieblingsthemen reden können, erzählt André Bujok vom Deutschen Erfinderverband.
Das Besondere und Geniale und das Erfolgspotenzial muss man halt so ein bisschen ausgraben. Das muss man herausarbeiten. Und deswegen ist es ja so schwierig. Also ein Erfinder allein kann das eigentlich gar nicht, weil er natürlich nicht den Blick von außen auf sich hat. Deswegen braucht ein Erfinder andere Menschen und am besten natürlich welche, die ihn verstehen können, weil sie sich mit denselben Sorgen und Träumen rumplagen wie er auch.
Einer von ihnen ist der Energiegeräte-Elektroniker André Geist. Auch er ist überzeugt, Erfinder sein kann jeder. Er muss nur mit wachen Augen durch die Welt gehen.
Das Tolle am Erfinden ist, dass es in der Kreativität nur eine Grenze gibt und die liegt zwischen den Augenhöhlen. Das ist das eigene Gehirn. Das ist der große Unterschied zum Beruf. Der Beruf ist meistens mehr und mehr sehr, sehr eng gefasst. In sehr, sehr engen Grenzen findet das Denken statt. Das ist für, glaube ich, Menschen wie hier, die heute Abend vertreten sind, erdrückend. Das heißt also, die Kreativität, die müssen wir alle anders ausleben und das schlägt sich in Erfindung nieder.
Der Erfinderstammtisch findet jeden letzten Mittwoch im Monat statt. Das nächste Mal übernächste Woche am 25. Oktober ab 18 Uhr im Restaurant Parkblick am Hammersteindamm 108. Und wir gehen gleich ins Death Café und erfahren, warum manche Leute sich gern über den Tod unterhalten. In Großbritannien und Frankreich sind sie schon weit verbreitet, die Death Cafés. Treffen, bei denen man sich in lockerer Runde über den Tod unterhält. Klingt morbide, es geht aber ganz einfach um einen anderen, einen offeneren und ehrlicheren Umgang mit dem Sterben und der Trauer. Eine Art Stammtisch, wenn man so will, und damit ein Thema für unser heutiges Abendjournal-Spezial. In Hamburg findet das Death Café unregelmäßig statt, immer an unterschiedlichen Orten. Als wir dort sind, treffen die Teilnehmer sich in einem ehemaligen Fabrikgebäude auf der Uhlenhorst direkt am Fleet. Der freundlich hell getünchte Raum blickt mit bodentiefen Fenstern aufs glitzernde Wasser. Nur eine Armlänge entfernt trudeln draußen in der Abendsonne die Ruderboote vorbei. Der Raum gehört einem Beerdigungsinstitut. Sonst verabschieden sich hier Hinterbliebene von ihren Verstorbenen. Es finden aber auch Yogakurse und Singabende statt.
Wir freuen uns, dass Sie alle heute gekommen sind und dass Sie schon loslegen zu reden. Das freut uns total.
Der Einladung des Netzwerks Trauerkultur sind etwa 30 Besucherinnen und Besucher gefolgt. Viele von ihnen kommen regelmäßig ins Death Café. An diesem Abend verteilen sie sich auf 4 Tischchen. Getränke und Knabbereien stehen kostenlos bereit. Die Spenden dafür gehen an ein Flüchtlingsprojekt. Braucht Trauer einen Ort? Das ist das Thema des Abends und aus dem Stand heraus entwickeln sich lebhafte Debatten.
Es wird ausgesprochen charmant das ganze Thema hier angegangen, ganz anders als all die Beerdigungen, die ich bisher erlebt habe, sondern hier findet ein offener Dialog statt. Ich treffe hier ausgesprochen interessante Menschen, die in vollkommen unterschiedlicher Weise über diese Themen sprechen und wir haben erstaunlich interessante Gespräche zu einem Thema, was sonst sehr einsilbig besprochen wird.
Die Gäste des Abends reden über sehr Persönliches in ihren Tischrunden. Eine Teilnehmerin erzählt von einer Bekannten, die ihren Mann mit einer Seebestattung verabschiedet hat. Nun mag sie nicht mehr an die Ostsee. Die Dame ihr gegenüber wünscht sich für sich selbst trotzdem eine Seebestattung. Sie will sich schnell in ihre Elemente auflösen.
Es findet ein ausgesprochen offenes Gespräch statt. Ich finde es gerade so sensationell, wie Leute direkt neben mir, die ich überhaupt nicht kenne, mir über ihre Ängste was sagen, über große Probleme in der Familie, wie sie das lösen. Und so offen begegne ich das höchst selten. Schon gar nicht mit Leuten, die bunt zusammengewürfelt hier sitzen, mit großem Respekt miteinander umgehen. Das ist ein wunderbares Format, diese Veranstaltung.
Viele der Menschen hier arbeiten als Trauerredner oder Bestatter. Oft vermischt sich berufliches und privates Interesse. Manche sind aber wirklich rein privat hier.
Ich habe vom DEF-Café gehört. Mir war das vollkommen unbekannt. Ich war einfach neugierig.
Vor 2 Jahren ist mein Mann gestorben und seitdem ist der Themenkreis Krankheit, Sterben, Tod und Trauer zu einem zentralen Lebensthema für mich geworden.
In Tränen aufgelöst ist hier aber niemand. Ernst und sehr konzentriert sehen die Gäste aus.
Also es muss schon ein bisschen Abstand da sein. Also wenn jemand gerade ganz, ganz extrem in Trauer ist, der ist hier sicherlich nicht richtig aufgehoben.
Der Tod ist aus unserem Alltag verschwunden. Scheinbar. Denn natürlich ist er immer da. Er gehört zum Leben und ist das, was uns alle verbindet.
Es wird immer gestorben, es wird jeden Tag gestorben. Nur man kann es eben und mag es immer sehr gerne verdrängen und ausblenden.
Es passiert uns allen und vielleicht ist es irgendwie schrecklich, weil man so viel Angst damit hat. Und ich habe noch den Glauben, wenn man damit nicht so angstbesetzt ist, wie wenn man in einer Geisterbahn sitzt und die Augen zu hat und denkt, das ist so furchtbar, das ist so ganz gruselig, dann macht man die Augen mal auf und sieht, das ist alles Pappmaché und ist nur halb so schlimm.
Die Trauerrednerin und Trauerbegleiterin Ute Arndt, die Death Cafés mitorganisiert, ist selbst ein bisschen überrascht, wie groß die Resonanz auf das Angebot ist. Nur einmal war die Stimmung nicht so gelöst wie an diesem Abend.
Da, wo es etwas schwierig war und wo es auch etwas bedrückend war, da haben Menschen über die Abschiedsprozesse von sterbenden Angehörigen gesprochen. Das war schon ein Thema, was so intensiv war und einen so berührt hat. Und hier ist es natürlich etwas, wo man auch sich noch Fantasie hat, Gedanken machen kann und das miteinander entwickeln kann, je nach Themen und je nach Zusammensetzung.
Vor 13 Jahren gab es das erste Death Café in der Schweiz. Dort hieß es Café Mortel. Ute Arndt hat die Idee gleich überzeugt.
Über das Sterben, den Tod, die Trauer und den Umgang damit reden zu dürfen, ohne schräg angeguckt zu werden und ohne einen konkreten Anlass zu haben. Also jetzt nicht eine Beerdigung organisieren zu müssen, nicht Erinnerungspost schreiben zu müssen, sondern mit anderen, die daran Interesse haben, sich auszutauschen.
Das Death Café trägt dazu bei, den Tod aus dem Dunkel und dem Schweigen herauszuholen. Und nebenbei bietet es ein Angebot für alle die, die mit dem Tod eines lieben Menschen zu Rande kommen müssen.
Und was hilft, ist auch oft, es gibt Menschen, die sehr viel zuhören und die anderen erzählen lassen.
Dabei ist die Veranstaltung im Kern gar nicht so gedacht, betont Carsten Seidel. Der Musikverleger gehört ebenfalls zu den Organisatoren. Das Death Café ist keine Trauergruppe, sagt er.
Keine Trauergruppe und auch keine Therapiegruppe, aber irgendwie ist es das natürlich doch. Aber das gilt wiederum dann ja auch für jeden Kneipenabend, also kann man ja auch zu irgendwelchen therapeutischen Zwecken benutzen. Ich meine nicht das Trinken, sondern den Austausch an sich eben mit anderen Menschen über welches Thema auch immer.
Das Death Café, eine Art therapeutischer Kneipenabend der besonderen Art also. Das nächste findet in genau einer Woche statt. Kommenden Donnerstag, das ist der 19.10. im Zeitcafé am Speersort 1. Ausnahmsweise nicht abends, sondern schon um 3:30 nachmittags. NDR 90,3 mit dem Abendjournal-Spezial heute zum Thema Stammtische in Hamburg. Zum Stammtisch geht man, um Gleichgesinnte zu treffen, ganz klar. Leute, die die gleiche Sprache sprechen wie man selbst, im übertragenen Sinne und manchmal auch ganz wörtlich. Beim Hessen-Stammtisch zum Beispiel treffen sich Menschen, die endlich mal wieder so babbeln wollen, wie sie es von klein auf gewohnt sind. Und manch einer entdeckt hier erst, wie sehr ihm in der kalten hanseatischen Fremde die Heimat fehlt.
Die Hamburger fahren Fahrrad wie eine gesenkte Sau. Ja. Es ist ganz schlimm. Die fahren bei Rot über Ampeln, bei Rot über Fußgängerampeln, bei Rot über Fahrradampeln, über Fußgängerwege und beschweren sich, wenn andere Leute auf Fahrradwegen stehen.
Also mosern können sie, die Hessen, hier beim Stammtisch. Und dabei haben sie doch eigentlich uns, die Hamburger, für diese Rolle vorgesehen.
So viel wie ich hier in Hamburg angemotzt werde, bin ich noch nie in irgendeiner Stadt angemotzt worden. Man macht immer alles falsch für die Hamburger.
Ein bisschen kommt man sich vor wie beim Heimatvertriebenen-Treffen als Hamburger beim Hessen-Stammtisch. Fairerweise muss man aber sagen, dass die ausgewanderten Hessen nett bleiben beim Schimpfen. Und es ist halt auch einfach unheimlich erleichternd, seinen Frost rauszulassen über den offenbar tiefen Graben, der zwischen Hessen und Norddeutschland verläuft.
Das ändert sich nie. Die Leute bleiben einfach komisch. Es ist halt eine ganz andere Kultur, ne?
Die Mentalitätsunterschiede sind das Problem. Dass man sich in Hamburg im Restaurant nicht einfach bei anderen Leuten mit an den Tisch setzt, ist für manchen ein schweres Los.
Ich bin schon über 30 Jahre hier und am Anfang habe ich mich sehr wohl gefühlt, weil das alles ein bisschen distanzierter war. Und mittlerweile habe ich doch auch das Gefühl, dass irgendwas, was an mir hier nicht so gut ankommt, nicht nur individuell bedingt ist, sondern irgendwie doch kulturell.
Hier beim Stammtisch finden die Hessen eine vertraute Umgangsweise.
Das ist schon anders. Also man lacht anders, man ist lauter. Das macht mir Spaß.
Schon die Sprache ist eine enge und wichtige Verbindung zur Heimat. In ihr können sie sich fallen lassen.
Als ich meine Tochter bekommen habe, ich habe mit der Hessisch gesprochen als Baby. Und zwar automatisch. Da habe ich gedacht, oh, wieso babbel ich auf einmal Hessisch hier in Hamburg? War so, und dann, ja. Also ich vermisse es nicht so richtig, ich will auch nicht zurück. Aber das tut schon gut.
Im Gespräch am Tisch kommt immer wieder ein Thema auf. Der Kommunikationsstil der barschen Nordlichter.
Es ist so, dass man hier in Hamburg als Fremde die Leute ansprechen muss. Das ist schwieriger, als wenn man als Fremder angesprochen wird. Was dann danach noch passiert, bleibt dahingestellt. Aber das ist für mich echt der Unterschied.
Jeder zweite Hessen-Stammtisch wird begleitet von einem Bühnenprogramm. Die drei Exilhessen Thomas Nast, Ina Bruchlos und Bronco Butzbach lesen Selbstverfasstes. Da geht es viel um die verlorene Heimat und natürlich um die drögen Hanseaten.
Eine englische Studie hat einmal herausgefunden, dass es in Hamburg im Schnitt doppelt so viel Alkohol braucht, um eine Frau zu erobern wie in Süddeutschland. Okay, habe ich erfunden, aber es könnte schon gut sein.
Manchmal kommt auch die eigene Mundart an die Reihe.
Was könnte heißen, Lever ein Kätzchen um den Kirn, weil ein Korr im Kopf?
Weil auch das Hessische in viele Unterdialekte zerfällt, brauchen die meisten Besucher Übersetzungshilfe.
Lieber ein Kätzchen auf dem Schoß, Kern ist Schoß, wie ein Kater im Kopf.
Veranstalter Thomas Nast betont aber, die Bühnenshow des Hessen-Stammtischs will gerade nicht den breiten und manchmal etwas bräsig klingenden Singsang aus der Mitte Deutschlands ausstellen und abfeiern. Das seien abgeschmackte Klischees.
Hier ist keiner, der hinkommt und also wirklich den Hessen hören will. Und wenn, naja gut, dann... Er hört es nicht von uns.
Bühnenkollege Bronco Butzbach pflichtet ihm bei.
Die Leute erwarten oft, dass wir halt hier nur unverständliches Platt reden irgendwie. Und da muss man halt immer bremsen und sagen so, also ich habe früher kein hessisches Platt geredet und ich werde es jetzt auch nicht so tun, um jetzt hier irgendwie so ein Kasperletheater aufzuführen.
Ihre Mitstreiterin, die Autorin Ina Bruchlos, trägt ihre Geschichten hier besonders gern vor. Wegen der Leute.
Das Publikum finde ich einfach immer sehr angenehm. Also sehr nettes Publikum. Irgendwie das mischt sich mittlerweile auch. Am Anfang hatte ich das Gefühl, es kommen eigentlich nur Hessen. Und jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, es kommen auch viele Hamburger.
Vielleicht ist also doch noch Hoffnung und die Hamburger lernen ein bisschen Benimm von den Hessen. Die treffen sich jeden dritten Dienstag im Monat ab 19 Uhr in der Mathildebar in Ottensen in der kleinen Rheinstraße 11. Das nächste Mal in der kommenden Woche. Und Appleboy aus Bempeln gibt's da übrigens auch. Das war das Abendjournal-Spezial für heute. Mein Name ist Sven Barske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.
Noch mehr Kultur gibt es täglich bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.